Es sind Sommerferien und wir haben keine Predigtreihe, aber doch eine Predigtreihe, die heute beginnt. Wir haben uns entschieden, eine lose Reihe zu machen und die Herzenspredigten zu nennen. Okay, was verbirgt sich darunter? Herzenspredigt. Wir haben jetzt unterschiedliche Prediger aus dem Pastoralteam und noch einen Gast dabei und wir haben gesagt, jeder soll das predigen, was er auf dem Herzen hat. Das ist eine Herzenspredigt, okay? Eigentlich habe ich gedacht, ja, eigentlich predige ich immer das, was ich auf dem Herzen habe, ja, so die letzten Wochen überhaupt. Aber jetzt nochmal eine Herzenspredigt. Habe mich gefragt, ja, was kann ich denn predigen? Wie kann ich denn was von meinem Herzen mitteilen? Was ich wichtig finde, was grundsätzlich wichtig ist, glaube ich, für uns als Gemeinde. Und ich habe die Predigt genannt, Wunsch nach Wachstum, Fragezeichen. Hast du Wunsch zu wachsen? Also meine Mädels zu Hause, die wollen immer wachsen, ja, und dann vergleichen die sich, ja, und dann hat dann die eine Angst, dass dann die jüngeren Mädchen sie überholen im Wachstum irgendwann. Das kann ja auch passieren. Also man vergleicht sich in diesem Wachstum und da ist der große Herzenswunsch, sie wollen wachsen, sie wollen reifer werden. Und das lesen wir auch in der Bibel. Und da möchte ich mit uns den ersten Bibeltext anschauen aus dem Kolosserbrief, Kapitel 1, die Verse 28 bis 29. Dort schreibt Paulus, ihn, Christus, verkünden wir. Wir zeigen jedem Menschen den richtigen Weg und unterrichten jeden Menschen in der Lehre Christi. Wir tun es mit der ganzen Weisheit, die Gott uns gegeben hat. Denn wir möchten jeden dahin bringen, dass er durch die Zugehörigkeit zu Christus als geistlich reifer Mensch vor Gott treten kann. Das ist das Ziel meiner Arbeit. Dafür mühe ich mich ab und dafür kämpfe ich im Vertrauen auf Gottes Kraft, die in meinem Leben so mächtig am Werk ist. Habe ich gedacht, das hätte ich auch schreiben können an die Gemeinde in Bielefeld. Ja? Also ich habe den Wunsch in mir, dass wir nicht nur eine Gemeinschaft sind von Leuten, die sich ab und zu hier treffen, so einmal in der Woche sonntags, sondern dass wir eine Gemeinschaft sind von Menschen, die geistlich reif sind, die Christus ähnlich sind, die so unterwegs sind. Und dafür möchte ich gerne meinen Beitrag leisten, auch als Pastor dieser Gemeinde. Hier wird davon gesprochen, dass wir geistlich reife Menschen werden sollen. Und man kann auch sagen, in anderen Bibelstellen, da schreibt Paulus im Epheserbrief, wir sollen zum vollkommenen Mann werden. Wir sollen das Maß Christi erreichen. Das heißt, es gibt, ich sag mal, eine Messlatte, wo wir uns hin entwickeln sollen. Das ist ein Reifeprozess, den Gott vorgelegt hat, wo er sagt, ja, du sollst nicht da stehen bleiben, sondern du sollst dich entwickeln. Und es gibt immer noch Spielraum nach oben. Und keiner von uns, die wir hier sitzen, mich eingeschlossen, sind schon am Ziel, wo wir sagen, ja, ich bin schon fertig. Ich bin schon erwachsen genug. Ich bin schon vollkommen genug. Das gibt es hier auf der Erde nicht. Sondern wir sind alle unterwegs. Und wir sollen uns alle hinentwickeln zu einer größeren Mündigkeit letztendlich auch. Dass wir nicht abhängig sind von irgendwelchen Leuten, ja, die uns immer irgendwie was geben, dass wir irgendwie denken, ach, jetzt fühle ich mich irgendwie auch stärker und fühle mich auch irgendwie in einem guten Prozess. Und dass wir selbst mündig werden mit dem, was Gott uns gegeben hat. Auch in diesem Bild, was es gibt von der geistlichen Neugeburt, wo wir kleine Babys sind, wo wir Säuglinge sind und wo wir erstmal ganz abhängig sind von dem, was uns gegeben wird. Und wo wir dann aber uns entwickeln sollen zum Jüngling, ja, die Teenie-Phase überleben, auch in unserem geistlichen Leben und reif werden sollen, erwachsen werden sollen, sodass wir geistliche Väter und Mütter sein sollen, irgendwann, möglichst bald. Und das hat nichts mit dem Alter zu tun. Wir sollen reif werden, auch um stabil zu sein in Krisen, dass wir auch tragfähig sind, dass wir Verantwortung übernehmen können, dass wünscht sich unser Gott für unser Leben. Die Frage ist, ob wir diesen Wunsch für uns auch haben, dass wir geistlich reife Leute sein wollen. Oder aber sind wir vielleicht einfach nur zufrieden, dass wir wieder einen schönen Gottesdienst haben können. Und dass wir einfach sagen, ja, reicht schon. Gute Musik, hoffentlich eine gute Predigt, die mich nicht zu sehr herausfordern darf und zu persönlich werden darf, sodass alles so im Maß ist, dass ich eigentlich so bleiben kann, wie ich bin. Ich erinnere mich an die Werbung in den 80er Jahren im Fernsehen, wo irgendwie so junge, sportliche Frauen durch die Gegend gesprungen sind und dann irgendwie so ein Lied dabei kam, ja. Ich will so bleiben, wie ich bin, du darfst. So, ne? Ich weiß gar nicht mehr, ob es das heute noch gibt, also die Werbung oder auch dieses Produkt oder diese Reihe, du darfst. Also es war so ein Diätzeug, keine Ahnung, irgendwie Margarine, echt? Gut, es war Margarine. Ist auch egal. Wir können so eine Du-darfst-Mentalität haben, dass wir sagen in unserem geistlichen Leben, ganz, ganz egal, was ich mache, Hauptsache, ich will so bleiben, wie ich bin. Und dann geht es mir gut. Und wenn ich dann wieder nach Hause fahre, dann soll alles am liebsten so bleiben. Gott soll mir nicht zu nahe kommen. Und der Pastor soll mir nicht auf die Füße treten. Ich will so bleiben, wie ich bin. Ich darf. Ist eine falsche Haltung. Weil die geht genau in die andere Richtung zu dem, was Gott mit unserem Leben vorhat. Ja, er möchte uns entwickeln und er möchte uns voranbringen und er möchte uns ins Wachstum hineinführen. Die Frage ist, ob wir auch bereit dazu sind. Ob wir sagen, jawohl, gerne Wachstum und es darf mich auch was kosten. Und deswegen bin ich hier mit offenen Ohren und mit offenem Herzen und bin bereit zu empfangen, was der Herr heute für mich hat. Diese Haltung wünsche ich uns heute und an jedem Tag unseres Lebens. Wir können uns die Frage stellen, ja, was macht denn Wachstum eigentlich aus? Wie definieren wir Wachstum eigentlich? So als gute Christen. Und dann können wir sagen, ja, wir sind ja geistliche Menschen und wir sollen geistlich reifen und geistig zunehmen und geistig wachsen. Und dann konzentrieren wir uns auf das, was geistig zu sein scheint, und dann sagen wir, okay, wenn ich geistig wachsen will, dann hat das zuallererst damit zu tun, dass ich Gott mehr kennenlerne, dass ich die Bibel hab und nicht nur hab im Regal, sondern dass ich sie lese und dass ich sie mehr lese als zuvor, weil ich will ja wachsen. So, und dann lesen wir mehr Bibel. Oder geistiges Wachstum hat damit zu tun, dass ich bete und dann strenge ich mich an, ja, mehr zu beten und vielleicht anders zu beten, auch andere Gebetsformen auszuprobieren. Ich will ja wachsen, geistlich. Oder wir sagen, okay, ich will jetzt geistlich so richtig wachsen und bisher bin ich vielleicht nur zweimal im Monat in den Gottesdienst gekommen und jetzt sage ich, ich gehe jeden Monat, jede Woche in den Gottesdienst und will immer da sein. Ich möchte lernen, ich möchte wachsen. Und besuche auch noch einen Life-College-Kurs. So. Das heißt, wir haben oft das Bild von geistlichem Wachstum, was wir dann so begrenzen auf diesen geistlichen Fokus, wo wir sagen, ich will geistlich wachsen, also muss ich geistlich irgendwie was investieren. Und dann haben wir unseren Blick, was das alles sein soll und was es nicht sein soll. Dann hört man sich dann noch mehr Predigten an im Internet oder sonst wo, um aufzusaugen. Ja, man will Impulse haben, man will wachsen. Man besucht vielleicht noch mehr Konferenzen, weil man sagt, okay, ich möchte, dass Gott mich berührt. Ich möchte, dass der Heilige Geist mir mehr gibt und mehr anvertraut. Und dann opfert man seine Urlaubstage dafür und dann reist man rum und investiert Geld dafür. Oder man sagt, ja, ich will geistlich wachsen und deswegen, da möchte ich noch mehr in der Gemeinde tun und noch mehr mitarbeiten und einfach dabei sein und Verantwortung übernehmen. Und all das ist in sich nicht verkehrt. Das sind an sich alles gute Sachen. Und trotzdem, wenn wir unser geistliches Wachstum nur so definieren, dass es nur darüber geschehen müsste, ist das eine Form von Einseitigkeit, die wir vielleicht nicht immer sofort merken, aber die irgendwann aus unserem Leben heraus strahlt. Es ist eine Form davon, dass wir dass wir denken, dass wir geistlich unterwegs sind und dass wir geistlich irgendwie zunehmen, dass aber manchmal unser Leben, so wie wir im Alltag leben, dass das damit nicht in Verbindung ist. Und dass nicht unser ganzes Leben wächst, sondern dass wir so eine geistliche Blase entwickeln, wie so ein Luftballon, den man aufbläst, und dass wir das Gefühl haben, dass wir wachsen, aber eigentlich ist da nicht viel dahinter. Letztendlich sollte das Ziel sein, wenn wir geistlich wachsen, dass Jesus mehr aus unserem Leben hervorstrahlt. Dass eigentlich aus all unseren Lebensporen Jesus sichtbar wird. Und dass andere Menschen dann auch sehen können an unserem Leben, hey, das ist ein Jesus-Nachfolger, der ist irgendwie anders, der geht mit seinem Leben anders um und man spürt da was ab und man ist gerne dann mit dieser Person zusammen und lässt sich auch inspirieren von dieser Person. Jetzt behaupte ich mal, dass es nicht immer so ist, dass wenn Christen unterwegs sind in ihrem Leben, die sich gut in der Bibel auskennen und die vielleicht auch immer im Gottesdienst sind und die auch alle Lieder irgendwie kennen und so, also die scheinbar geistig etwas zu sein scheinen, dass Jesus im gleichen Maße aus ihrem Leben hervorstrahlt. Kommt ihr mit? Also es ist nicht immer so automatisch so, wenn das eine da ist, dann ist das andere auch da. Also manchmal ist es so, dass Leute ihr Leben lang mit Jesus irgendwie unterwegs sind und auch ganz diszipliniert, vielleicht auch manchmal verbissen, aber dass das Ergebnis nicht so ist, dass Menschen, die mit Gott nichts zu tun haben, irgendwie merken, wow, das ist eine Person, die inspiriert mich und die gibt mir was irgendwie von Gott und ich will mehr davon. Sondern manchmal ist es eher so, dass Leute, die mit Christen zusammen sind, dass die eher, ich sag's mal, abgetürnt sind von diesem Christen und sagen, boah, also wenn das christlicher Glaube ist, dann möchte ich damit nichts zu tun haben. Oder wenn alle Christen so sind wie der, dann komme ich nie in die Kirche. Da scheint also irgendwie was ein bisschen schräg zu sein. Und das ist nicht gut. Weil wir wollen ja eigentlich, dass wir weiterkommen und dass wir geistlich reif werden und dass wir Jesus-ähnlicher unterwegs sind. Ich habe in der Bibel festgestellt, dass das nicht unser alleiniges aktuelles Problem ist, sondern dass es schon immer so ein Problem gab. Zum Beispiel gab es so eine ähnliche Problematik in der Gemeinde in Korinth. Ich charakterisiere mal die Gemeinde und dann schauen wir uns einen Bibeltext an und dann gehen wir eigentlich erst in das eigentliche Thema. Also die Gemeinde in Korinth, das war eine Gemeinde, die war sehr geistlich scheinbar unterwegs. Also, sie war sehr, sehr charismatisch, sehr pfingstlich. Der Heilige Geist, der hat da viel Freiheit gehabt und die Leute waren sehr offen für den Heiligen Geist. Und das hat sich ausgedrückt in der Form, dass Geistesgaben praktiziert wurden in den Gottesdiensten, dass da viel sichtbar war, ja, prophetisches Reden, Zungenreden war ganz wichtig. Und dass sie auch, weil sie den Heiligen Geist in dieser Art und Weise erlebt haben, haben sie als Gemeinde, jedenfalls Teile der Gemeinde, gedacht, boah, wir sind schon hier sowas wie die Gemeinschaft des Himmels auf Erden. Der Geist Gottes ist in uns. Wir haben vielleicht sogar schon diesen Auferstehungsleib und rechnen gar nicht mehr damit, dass noch eine Auferstehung kommt. Wir sprechen schon in einer anderen Sprache, eine Sprache des Himmels oder eine Engelsprache. So haben sie dieses Zungenreden und Sprachenreden auch benannt. Also wir sind total geistlich unterwegs. Und weil wir so geistlich sind, strecken wir uns noch mehr vom Heiligen Geist aus und kriegen gar nicht mit, dass wir andere Sachen vernachlässigen. Und da lesen wir im 1. Korintherbrief, Kapitel 6, die Verse 12 bis 15. Einfach nur mal so als Beispiel, wie man schräg unterwegs sein kann und wie man geistliches Wachstum auch einseitig definieren kann. Alles ist mir erlaubt. Wer so redet, dem antworte ich, aber nicht alles, was mir erlaubt ist, ist auch gut für mich und für andere. Alles ist mir erlaubt, aber es darf nicht dahin kommen, dass ich mich von irgendetwas beherrschen lasse. Ihr sagt, das Essen ist für den Magen da und der Magen für das Essen. Und dem einen wie dem anderen wird Gott ein Ende bereiten. Einverstanden. Aber das heißt noch lange nicht, dass wir mit unserem Körper machen können, was wir wollen. Der Körper ist nicht für die Unmoral da, sondern für den Herrn. Und der Herr ist für den Körper da und hat das Recht, über ihn zu verfügen. Und genauso wie Gott den Herrn von den Toten auferweckt hat, wird er durch seine Macht auch uns vom Tod auferwecken und unseren Körper wieder lebendig machen. Wisst ihr nicht, dass ihr zum Leib Christi gehört und dass damit auch euer Körper ein Teil seines Leibes ist? Soll ich denn nun, indem ich mich mit einer Prostituierten einlasse, Christus das wegnehmen, was einen Teil seines Leibes ausmacht und es zu einem Teil ihres Leibes machen? Niemals. Ich hoffe, wir kommen so ein bisschen mit. Also der Punkt ist, dass in dieser korinthischen Gemeinde die Leute gesagt haben, Mensch, wir haben den Heiligen Geist und wir sind, ich sag mal, Geistesmenschen, wir sind geistliche Menschen und deswegen ist eigentlich total egal, was wir mit unserem Körper machen. Hauptsache, wir haben den Geist und mit unserem Körper, da können wir auch Dinge machen, wo Gott vielleicht eigentlich gesagt hat, das ist Sünde, aber weil wir den Geist Gottes haben, sind wir frei von dem Körper. Der Körper ist nicht wichtig, Hauptsache wir haben den Geist und wir wachsen geistlich. Okay, und dann gab es Leute, die sind dann zu Prostituierten gegangen. Ja, in Korinth gab es große Tempelanlagen, es gab Tempelprostitution da und die sind dann dorthin gegangen und haben gesagt, das ist ganz egal, Hauptsache im Gottesdienst bin ich geistlich und was ich jetzt mit meinem Körper, mit der Prostituierten mache, ist total egal, hat mit dem überhaupt nichts zu tun, wie ich jetzt eigentlich unterwegs bin. Berührt mich gar nicht. Schräg, ja? Wo wir sagen, hä, passt doch alles nicht zusammen. Irgendwie komisch, krank auch, ja? Und Paulus sagt, hey, das ist Schwachsinn, ja? Wenn ihr so denkt, ne, dann seid ihr auf einer falschen Spur. Dann könnt ihr geistlich sein wollen, wie ihr wollt. Dann könnt ihr in Zungen reden, wie ihr wollt. Dann können prophetisches Reden da sein. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Ihr müsst, ich sag mal, mündig sein. Ihr sollt geistlich reif werden. Und da ist der Körper mit eingeschlossen. Okay, geistliches Leben bezieht sich also nicht nur auf den Geist und die typisch geistlichen Dinge, sondern eben auch auf unseren Körper und auch auf unsere Seele, eben auf unser ganzes Menschsein. Wo wir sagen, wir würden das alle abnicken. Ja klar, stimmt ja eigentlich, logisch. Aber in der Lebenspraxis, behaupte ich mal, ticken wir oft nicht so. Sondern da ist unser Leben aufgeteilt und haben wir unseren geistlichen Bereich offen und den wollen wir hegen und pflegen. Und andere Bereiche unseres Lebens, die lassen wir außen vor und sagen, damit hat doch mein Glaube nichts zu tun. Hier, ich noch mal ein bisschen mehr Bibel lesen, noch mal ein bisschen mehr beten. Aber was da mit meinem Körper passiert und was da mit meinen Gefühlen irgendwie passiert, das hat damit nichts zu tun. Und das ist krank. Das ist nicht gesund. Und das hindert uns letztendlich auf dem Weg zu geistlichem Wachstum. Also, wir sind geistliche Menschen und das mit Haut und Haaren. Unser ganzes Menschsein liegt vor Gott offen. Hast du schon mal darüber nachgedacht, dass es vielleicht Teil deines geistlichen Wachstumsprozesses sein könnte, weniger oder gesünder zu essen? Also ich möchte jetzt keinem zu nahe treten, ja, und auch ne, so. Aber allein mal diese Frage zuzulassen, dass es nicht nur irgendwie jetzt darum geht, bin ich fit oder werde ich jetzt, fühle ich mich besser, so, sondern dass das ein gesamtes Paket ist, dass wir sehr wohl auch auf unseren Körper achten sollen und da können wir in einen Reifungsprozess hineinkommen und das kann uns dienen auf unserem geistlichen Weg. Nur mal als Beispiel. Ich möchte einen Schwerpunkt legen, aber auf, nicht auf dem Bereich des Körpers, sondern auf den Zusammenhang zwischen geistlichem Wachstum und emotionaler Reife. So, ich habe vor ein paar Jahren ein gutes Buch gelesen, was ich uns allen sehr empfehlen würde. Ich habe auch schon hier und da daraus zitiert von Peter Scazzero. Er ist Pastor in einer Gemeinde in New York und er ist diesem ganzen Thema für sich nochmal auf die Spur gekommen und er hat vor ungefähr 10 Jahren ein Buch geschrieben, was den deutschen Titel trägt, Glaubensriesen, Seelenzwerge, Fragezeichen. Und dort beschreibt er den Zusammenhang zwischen geistlichem Wachstum und emotionaler Reife. Emotionen sind unsere Gefühle, ist unser ganzes Innenleben, ist das, was uns beschäftigt, das, wo wir uns Gedanken machen, da wo wir gucken, wie können wir fühlen, wie können wir handeln. Und all das ist nicht ein Thema, was wir jetzt mal als Nebenthema abtun könnten als Christen, wo wir sagen, ey, ich konzentriere mich nur auf das Geistliche und das ist mein Thema, so ja, Jesus nachfolgen, sondern da ist eine Verbindung zwischen diesen Themen und da, wo wir das Thema Innenleben, ich sag mal unser seelisches Leben, nicht betrachten, werden wir in unserem geistlichen Leben keine Fortschritte machen und werden irgendwie auf der Strecke bleiben und werden irgendwie da bleiben, wo wir sind. Ich will so bleiben, wie ich bin. Ich darf, weil ich dieses Thema nicht anschauen möchte. Und so gibt es für unser geistliches Leben Wachstumsblockaden, die wir nicht zunächst so geistlich einsortieren würden, aber wo Hindernisse sind. Und wenn wir diese Hindernisse angehen, aus dem Weg räumen, werden wir merken, ich wachse geistlich, ich entwickle mich geistlich, weil alles letztendlich zusammenhängt. Ich möchte uns 6 von solchen Wachstumsblockaden heute ein bisschen näher bringen. Da gibt es noch andere. Oh, danke. Ist nicht verkehrt. Ist auch gesund, ne? So ein bisschen Wasser. Ich darf auch Wasser trinken. Okay, die erste Wachstumsblockade. Gefühle wie Wut, Traurigkeit und Angst ignorieren. Also zu denken und zu sagen, Wut und Angst und Traurigkeit, die haben in einem christlichen, in einem geistlichen Leben nichts zu suchen. Die sind vielleicht sogar in sich sündig. Deswegen will ich das gar nicht haben. Und wenn ich das doch habe, dann fühle ich mich schlecht und denke, ich bin kein guter Christ, weil ich jetzt so empfinde und weil ich jetzt das so wahrnehme. Und dann habe ich auch Angst, dass ich das auch anderen so mitteile, meinen christlichen Geschwistern, weil ich habe dann Angst, dass die über mich denken könnten, dass ich kein guter Christ wäre, wenn ich sage, ich habe mit Angst zu tun. Oder ich habe mit einer Wut zu tun, die ich nicht einsortieren kann. Und ich habe dann vielleicht auch Angst, dass dann so fromme Sprüche kommen, dass die dann sagen, ja, aber du bist doch ein Gotteskind. Alle Tage Sonnenschein, immer fröhlich soll das Leben sein. So ähnlich gab es mal Lieder, die man gesungen hat. Warum? Ist bei dir was falsch? Ja? Und man zieht sich zurück an diesen Punkten. Man drückt diese Gefühle weg, man verdrängt sie, man tabuisiert sie. Man fühlt sich vielleicht auch als ein christlicher Versager. Manche von uns sind aufgewachsen mit dieser Prägung, dass Gefühle grundsätzlich schlecht sind. Grundsätzlich. Alles, was Gefühle ist, ist schlecht, weil unser Glaube basiert ja nicht auf unseren Gefühlen, sondern auf dem Wort Gottes. Das sind ja die Fakten. Also halt dich bitte an die Fakten und deine Gefühlsduselei, die lass mal irgendwie woanders hin. Ja, so hat im christlichen Leben nichts zu suchen, in der Gemeinde schon gar nicht, keine Gefühle. Gut, es gibt auch immer das andere Extrem. Ne? Es gibt auch Leute, die sagen, okay, Gefühle, Hauptsache Gefühle. Ne? Hauptsache ich fühle mich gut, Hauptsache Emotionen werden wachgerüttelt und Hauptsache die Musik spricht mich an und mein Herz geht auf und ich erlebe was. Es ist ein anderes Extrem, ist genauso ungesund, okay? Aber wir wollen die Mitte gehen und die Mitte ist, dass wir als Gefühlsmenschen geschaffen wurden. Gott hat uns Gefühle gegeben. Fühlen macht uns zu Menschen. Wir haben ein Innenleben von Gott bekommen und das ist nicht irgendwie vom Teufel uns untergeschoben worden. Ah, Gefühle. Sondern das ist normal. Gefühle sind erstmal neutral. Jedes Gefühl darf sein. Jedes Gefühl ist erstmal da. Aber Gefühle sind auch ein Hinweis auf irgendetwas. Gefühle führen uns zu uns selbst, dass wir feststellen, wenn wir dem nachspüren, ja, warum fühle ich denn jetzt eigentlich so? Warum kommt jetzt dieses Gefühl hoch? Und dann merken wir, das hat was mit mir zu tun, mit meiner Geschichte vielleicht, mit meiner Prägung. Und man versteht das Leben mehr, wenn man diesen Gefühlen nachgeht. Da, wo wir zu unseren eigenen Gefühlen keinen Zugang haben, da wird es dazu kommen, dass wir auch nicht so gut lieben können. Das heißt, wir können den anderen nicht so lieben, wie es eigentlich gut wäre. Und wir können auch Gott nicht so lieben, wie es eigentlich gut wäre. Weil wir Gefühle ausklammern und sagen, nein, Fakten, Verstand, Wille, Anstrengung. Es fehlt eine Ebene des Lebens, wenn Gefühle nicht da sein dürfen. Frag dich doch mal, mit welchen Gefühlen bist du denn gerade jetzt hier? Und mit welchen Gefühlen hörst du jetzt gerade diese Predigt an? Wird es ungemütlich? Hast du Angst? Fühlst du dich gut, herausgefordert? Was ist da? Und jeder hat Gefühle und die sind ganz unterschiedlich hier im Raum verteilt. Und jedes Gefühl, was da ist, ist erstmal okay. Du darfst so fühlen. Das sind deine Gefühle. Kannst jetzt auch nicht ändern, ja? Aber nimm dein Gefühl wahr. Und frag dich vielleicht dann mal jetzt oder im Anschluss an den Gottesdienst, okay, wo kommt dieses Gefühl gerade her? Warum habe ich so gefühlt? Gefühle zu ignorieren, kann eine Wachstumsblockade sein auf unserem geistlichen Weg. Der zweite Punkt. Eine weitere Wachstumsblockade, die Auswirkungen der Vergangenheit auf das Heute leugnen. Jetzt haben wir eben dieses Lied gesungen, das war jetzt nicht irgendwie abgesprochen, ne? Du machst alles neu. Ich habe auch den Bibeltext hier aus 2. Korinther 5, Vers 17. Dort schreibt Paulus, vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Und das ist die Wahrheit. Ja? Etwas ganz Neues hat begonnen, eine neue Schöpfung sind wir geworden. Der Geist Gottes kam in unser Leben, als wir Ja gesagt haben zu Jesus, als wir Buße getan haben von unseren alten Wegen und von unserer Sündhaftigkeit, von dem, was wir getan haben, wo wir ohne Gott unterwegs waren. Und da ist Neues in unser Leben gekommen und wir wurden verwandelt und wir haben einen neuen Herrn bekommen, eine neue Hoffnung bekommen, eine neue Zukunft bekommen für unser Leben. Ja, 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 ja. Aber manche Christen tun so, als ob mit diesem Moment der Neuwerdung alles Alte aus ihrer Vergangenheit, die letzten 20, 30 Jahre vor der Bekehrung, als ob das keine Rolle mehr spielen würde. Als würde jetzt praktisch alles bei Null anfangen. Aber du hast wahrscheinlich festgestellt, als du dich bekehrt hast, da ist etwas neu geworden in deinem Leben, aber also zumindest dein Körper, behaupte ich jetzt mal, wenn ich euch so anschaue, hat nicht bei Null wieder angefangen. Also du bist nicht körperlich Säugling geworden und geboren worden und dann, ne, sondern zumindest körperlich hast du dich höchstwahrscheinlich nicht verändert. Oder? So, das heißt, es ist etwas Altes geblieben. Unser Körper ist gleich geblieben, aber auch Dinge unserer Seele, unseres Innenlebens sind auch geblieben und trotzdem haben wir den Geist Gottes neu bekommen und haben ein anderes Fundament bekommen. Und es ist ein Hindernis unseres geistlichen Lebens, wenn wir jetzt sagen, alles ist neu und die Vergangenheit und all das, was gewesen ist, meine Prägungen und meine familiäre Herkunft und die Verletzungen von damals und so weiter und all das, das interessiert mich jetzt überhaupt nicht mehr. Ich schaue jetzt nur nach vorne, da wo der Herr ist. Das ist naiv. Und das ist nicht förderlich für unser geistliches Wachstum. Der geistlich reife Mensch, der schaut sich sein Leben an und schaut auch da in den Spiegel und schaut auch zurück, ohne jetzt immer nur sein ganzes Leben lang in der Vergangenheit zu rühren, ja, und zu gucken, ach ja, und gab es da noch hier bei den Urgroßvätern und noch irgendwelche Sünden, die ich gar nicht weiß und muss ich das jetzt noch bekennen und herausholen und so. Das meine ich nicht. Sondern ich meine, dass man sein Leben anschaut, wie das Leben geprägt wurde. Was man mitbekommen hat und welche Muster, auch welche destruktiven, welche zerstörerischen Muster immer noch irgendeine Rolle spielen, obwohl ich mich bekehrt habe und mit Jesus unterwegs bin. Dass ich schaue, ja, was ist denn da? Und wo kommt das denn her? Und dass ich das verstehe. Und in dem Maß, glaube ich, wie ich das greife und wie man drauf schaut und sagt, okay, ich erkenne das und ich nehme Jesus mit rein und ich möchte da Veränderung erleben und ich will das auch angehen in meinem Leben, da erlebe ich Veränderungsprozesse und das ist geistliche Reifung. Gott wirkt zusammen mit mir, in mir und es gestaltet sich etwas Neues, trotz meiner verkorksten Prägung, die da ist. Und das ist meistens harte Arbeit und nicht nur durch ein Gebet gelöst. Wo man sagen kann, Gott, hier, ja, ich habe das jetzt entdeckt, das Muster durchzieht sich mein ganzes Leben und war schon immer irgendwie da und so und ist jetzt auch noch irgendwie da. Und jetzt gehe ich mal zum Gebetspunkt und sage hier und jetzt betet man mit mir, dass dieses Muster sich auflöst. Ja. Wenn das passiert, ist es ein Wunder. Das gibt's auch, okay, großes Wunder. Meistens ist es so, dass du Tag für Tag dich damit beschäftigst und Gottes Gnade erbittest, dass du lernst, umzudenken und umzuhandeln, anders zu werden. Ein lebenslanger Prozess mit der Gnade Gottes. Und dann ist die Frage, hast du noch Wunsch nach Wachstum? Nach diesem inneren Wachstum oder suchst du Abkürzungen? Und das sind harte Prozesse des Lebens. Okay, Herzenspredigt. Dritter Punkt, Wachstumsblockaden. Eine Wachstumsblockade ist, das Leben in weltliche und heilige Bereiche aufzuteilen. Ja? Also morgens halte ich stille Zeit, habe ich meine Zeit mit Gott, ich lese die Bibel, ich bete, so mein geistlicher Bereich und dann gehe ich auf die Arbeit und wüte da wie der allerschlimmste Kollege, sodass keiner in meinem Umkreis spürt, dass ich Christ bin. Ich meine, die wissen das alle, aber die spüren das nicht. Die spüren was anderes. Ein heiliger Bereich und ein ganz weltlicher Bereich, so. Oder ich bin hier im Gottesdienst, heiliger Bereich, Lobpreis. Ich hebe meine Hände, ich fühle mich gut, ich singe die Lieder, Gott ist da, ja, so. Ich bin ganz dabei und ich sage, ja, Gott, ich vertraue dir, du bist mein Vater, du versorgst mich, alles gut. Und ich gehe dann nach Hause in meinen Alltag und Montag kommt und da kommt immer der Montag und am Montag kommen immer dann die Herausforderungen des Lebens und dann kommen Probleme da und auf einmal vertraue ich Gott nicht mehr, den ich ja in meiner heiligen Zeit angebetet habe, sondern jetzt merke ich, das sind Probleme und ich mache dann andere Leute für die Probleme verantwortlich, die ich habe und ich versuche da irgendwie die Sorgen zu haben und loszuwerden so, aber ich das, was im heiligen Bereich passierte, nehme ich nicht mit rüber. Es ist wie zwei Welten, die sich auftun. Ist nicht gut. Ja? Unser Leben ist ein Leben mit den heiligen Bereichen und mit den Alltagsbereichen. Das ist ein Bereich, das ist ein Leben. Wir haben hier keinen Dualismus, sondern wir sind als Kinder Gottes mitten in diese Zeit, in diese Welt gestellt. Vierter Bereich, Wachstumsblockade. Etwas für Gott tun, statt mit ihm zu leben. Etwas für Gott tun, statt mit ihm zu leben. Unsere Zeit ist geprägt davon, dass wir immer produktiv sein wollen. Ja? Und es gibt immer Apps, die entwickelt werden, ja, dass wir die Zeit noch effektiver nutzen und dass wir uns noch weniger Gedanken machen müssen über dieses und jenes. Alles wird uns abgenommen. Wir wollen möglichst viel Output haben aus unserem Leben. Wir wollen die Zeit möglichst intensiv takten, damit wir Leistung gebracht haben am Ende des Tages. Und dann haben wir unsere To-Do-Liste. Und wenn wir 10 Punkte abgehakt haben, so dann sagen wir, okay, das war ein guter Tag. Ja? Haben wir nur 7 Punkte abgehakt, ist es schon ein schlechter Tag, weil 3 Punkte sind auf der Liste übrig geblieben. Und die muss ich jetzt verschieben auf den nächsten Tag. Und dann sind noch 13 Aufgaben für den nächsten Tag. Und es wird immer mehr. Und wir sind genervt. Wir sind geprägt zu leisten. Und auch im Geistlichen können wir auf so eine Spur kommen, dass wir sagen, okay, ja, ich möchte für Gott etwas tun. Ich möchte auch da produktiv sein. Ich möchte ihm was zurückgeben. Und auch das ist grundsätzlich nicht verkehrt. Ja, es ist okay, mit Gott unterwegs zu sein, auch was zu tun. Ja, ja. Unser Leben mit Gott ist auch Handlung, nicht nur was anderes, Innerliches. Aber wir können hier auf eine falsche Spur kommen, indem wir falsche Motive mitbringen. Indem wir denken, ja, wenn ich viel tue für Gott, dann ist er zufrieden mit mir. Dann habe ich mir auch die Liebe ein Stück weit verdient, ja, so. Und dann sehen auch die anderen, dass ich irgendwie hier kein Typ bin, der einfach nur abhängt und den Stuhl bewärmt, sondern dass ich aktiv in der Gemeinde bin. Dann kriege ich auch noch Lob und Anerkennung von denen in der Gemeinde. Und wenn der Pastor das dann sieht, und hoffentlich sieht er das auch, ne, dann sagt er, hey, super, du bist ein Guter. Falsche Motive können sein, dass wir unser Ego aufpolieren wollen, dass wir irgendwie mehr Macht haben wollen, dass wir Anerkennung brauchen, dass wir auch Erfolg haben wollen und da ein falsches Verständnis für Erfolg haben. Und wenn wir so unterwegs sind, indem dass wir nur tun, aber nicht aus der Beziehung mit Gott leben, da verlieren wir die Freude irgendwann. So, dann denken wir, okay, ja, das ist alles so anstrengend, ja, und warum ist das so? Und dann sieht man auch, ne, alles, was nicht läuft, und dann die anderen, die arbeiten weniger als ich, ne, so, wie kann das denn sein? Man kommt dann in so ein ungutes Ding, was, glaube ich, damit zu tun hat, dass man nicht aus der Beziehung zu Gott lebt und einfach frei ist und gerne auch das tut, was man tut, sondern man hat dann menschliche Mechanismen, die eine Rolle spielen. Unsere Arbeit für Gott kann nur aus einem Leben mit Gott erwachsen. Unsere Arbeit für Gott kann nur aus einem Leben mit Gott erwachsen. Und ich sage euch hier ganz ehrlich, das ist meine größte Herausforderung im geistlichen Dienst. So. Weil mein Leben, mein Job ist es, für Gott was zu tun. Okay? So, dafür werde ich bezahlt. Das ist die Erwartung, dass ich was für Gott tue. Und meine persönliche Herausforderung ist es, ja, aber das aus der Grundlage zu tun, dass ich mit Gott lebe. Also ich bin da total im selben Boot wie ihr alle. Das ist unsere Aufgabe, dass wir Beziehung mit Gott leben und dass wir nicht nur Dinge tun. Lass uns da gemeinsam unterwegs sein. Und uns anspornen auf diesem Weg. Noch 2 Punkte. Wachstumsblockaden. Gebrochenheit, Schwachheit und Versagen werden verdeckt. Manchmal haben wir diesen Zwang in uns, dass wir diesen Eindruck von Stärke vermitteln wollen und müssen. Und wir fühlen uns schuldig, wenn wir das nicht bringen können, weil unser Leben gerade mal irgendwie gebrochen ist und weil wir uns schwach fühlen oder weil Versagen da ist. Und auch das ist so ein Mechanismus, der da sein kann. Und dann denken wir, ja, ich will ja geistlich wachsen, also ich will geistlich investieren, aber geistlich wachsen hat ja nichts mit meiner Schwachheit zu tun, sondern eigentlich ist ja Schwachheit und Versagen ist ja das Gegenteil von geistlich wachsen. Oder? Fühlt sich aber so an, ne? Aber das biblische Bild ist, geistliches Wachstum geschieht nur über das Erkennen von deinem Versagen und um das Wirken Gottes in deiner Schwachheit. Ist ein anderer Zugang, ist eine andere Tiefe. Psalm 51, Vers 19, dort schreibt David nach seinem Versagen mit dem Ehebruch mit Bathseba, sein Bußpsalm. Das Opfer, das dir gefällt, ist ein zerbrochener Geist, ein zerknirschtes, reumütiges Herz wirst du Gott nicht ablehnen. David hat Gott alles hingehalten, hat gesagt, Gott, ich bin ein Versager, ich habe versagt, hier ist mein Herz, ich bin zerbrochen, ich bin zerknirscht, es fühlt sich nicht gut an, ich vergehe hier. Und Gott hat es gebraucht, damit er geistig wachsen konnte, trotz allem, trotz seiner Misere, trotz der Geschichte. Paulus, anderes Beispiel, 2. Korinther 12, Vers 9. Doch der Herr hat zu mir gesagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst, denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zur vollen Auswirkung. Daher will ich nun mit größter Freude und mehr als alles andere meine Schwachheiten rühmen, weil dann die Kraft von Christus in mir wohnt. Paulus, er war nicht der starke Held, er war nicht der, wo wir sagen, der hat alles richtig gemacht, der war immer gut drauf, der war immer nur der Überwinder, sondern er hatte sehr wohl mit seiner Schwachheit zu kämpfen, an unterschiedlichsten Punkten. Und er hat gemerkt, dass Gott mit ihm unterwegs ist, durch alle Durststrecken hindurch. Das war sein Geheimnis. Und das hat ihn geprägt zur geistlichen Reife. Wie gehst du mit Gebrochenheit um, mit deiner Schwachheit oder auch mit der Schwachheit von anderen Menschen? Wenn andere Menschen versagen, was macht das mit dir? Manchmal denke ich, dass Leute, die nicht christlich unterwegs sind, an diesen Punkten ein ganz offenes, menschliches Verhältnis zu diesen Punkten haben, wo sie sagen, Mensch, da ist jemand auf die Nase gefallen, dem geht es jetzt gerade dreckig und da ist ein natürliches Mitleid, wo man mitfühlt und wo man auch dann hilft und irgendwie an der Seite steht mit dieser Person, die leidet. Und manchmal in unseren christlichen Kreisen spüre ich, dass das nicht immer so ist, sondern dass das dann manchmal so ist, ich sage es mal wie eine Form von Überheblichkeit, okay, die Person hat versagt, ah ja, guck mal, aber ich nicht, also ich bin besser jetzt als die Person und man ist nicht auf einer Ebene, sondern man steht drüber. Oder da ist irgendwas, eine Schwäche, eine Art von Schwäche in dem Leben von einer Person und dann wird geguckt, okay, warum ist das so und wie kann man das jetzt lösen und man ist dann so als der Arzt unterwegs, der jetzt immer Hilfestellung gibt und man ist nicht auf derselben Ebene, wo man weiß, auch ich bin ein gebrochener Mensch, auch ich bin ein Mensch voller Schwachheit, auch ich bin ein Mensch voller Versagen und heute hat es dich getroffen. Gestern hat sie mich getroffen und übermorgen trifft es dich. So. Ganz normal, herzliches Mitleid zu haben. Und das führt uns zum letzten Punkt. Eine Wachstumsblockade ist, dass wir über die geistliche Entwicklung anderer urteilen. Dass wir praktisch mit dem Finger auf den anderen zeigen und sagen, okay, du bist ja schlecht unterwegs mit Gott. Du bist irgendwie auf einer komischen Spur. So, und man überhebt sich irgendwie. Es ist gut und richtig, dass man auch spürt, da wo Menschen Korrekturbedarf haben und dass man das auch dann sagt, in einer guten Art und Weise, hey, da bist du nicht auf einem guten Weg und da solltest du dein Leben auch ändern. Auch das gehört zur Reife. dass wir auch dem anderen was sagen dürfen. Auch da sind wir manchmal nicht gut aufgestellt, haben Angst, ja, dass ich einem auf die Füße trete und deswegen machen wir am liebsten gar nichts und jeder soll so leben, wie er jetzt denkt. Soll das doch der Pastor, die Gemeindeleitung machen, so. Die kriegen aber gar nichts mit, aber ich krieg's mit, aber ich mache nichts. Ist unreif. Aber wir sollen nicht über den anderen urteilen und den jetzt in Schubladen stecken, wo wir sagen, ah, guck mal, ja, hast du den gesehen, der hat so lange Haare und so, kann der überhaupt Christ sein, so richtig, oder ist der noch komisch unterwegs und wie die rumläuft, ja, das gehört sich doch nicht so und wie kann die denn Gott anbeten und so. Und wir haben unsere Schubladen und wir stecken die Leute da rein und wir urteilen auch über sie. Und das hemmt uns auf unserem Weg zur Reife. Gott möchte nicht, dass wir Menschen verurteilen und sie aburteilen, sondern dass wir uns zuallererst an unsere eigene Nase packen und dass wir gucken, wie bin ich denn mit Gott unterwegs, ja? Und was macht das denn irgendwie mit mir? Manchmal urteilen wir über Christen anderer Kirchen, ja, und sagen, ja, aber die, ne, ja, die machen das ja nicht richtig und die sind da falsch unterwegs, ne? Hey, wir sind eine gute Gemeinde, ja. Wir machen auch nicht alles richtig. Wir sind nicht die perfekte Kirche. Du bist nicht der perfekte Mensch. Wir sind alle keine Perfekten. Wir sind alle unterwegs. Und auch unterschiedliche Kirchen sind unterwegs. Deswegen lasst uns aufpassen, dass wir da nicht in diese Falle tappen. Ein Beispiel, um das vielleicht nochmal deutlich zu machen. Nur ein Beispiel, rausgegriffen, hat jetzt für mich keinen Ansatzpunkt, dass mir das bekannt wäre, dass da hier eine Problematik vorliegt. Aber stell dir mal vor, du bist im Gottesdienst gestehen, wir haben eine Lobpreiszeit und da ist eine Person und die benimmt sich jetzt sehr frei in der Anbetung. Was auch immer die Person macht, kannst du dir vorstellen, ja? Also die macht etwas, was nicht deinem Denken entspricht, wie man sich verhalten sollte in einem gesitteten Gottesdienst. Okay, macht irgendwas, betet Gott an, aber in totaler Freiheit und Freude. Okay, so. Und du siehst das. Und dann kann es sein, dass auf einmal Wut hochkommt und vielleicht auch so eine Form von Aggression, wo du denkst, Mensch, das kann ja nicht sein, dass die Person sich das jetzt hier rausnimmt und warum ist das jetzt so und eigentlich müsste ein Ordner kommen und einschreiten, wo es erstmal wieder darum geht, die Gefühle wahrzunehmen, was passiert denn eigentlich in mir? Und dann aber zu gucken, hey, warum habe ich so eine Schwierigkeit damit, dass diese Person jetzt hier anders ist? Wo kommt das denn vielleicht bei mir her? Also nicht zu denken, die Person ist das Problem, sondern was ist bei mir Problematisches, dass ich jetzt so empfinde? Ist mal ein anderer Ansatzpunkt, oder? Bei sich selbst anzufangen. Und dann festzustellen, aha, guck mal, ich würde mich das ja gar nicht trauen, so frei zu sein im Lobpreis. Und ich traue mich ja noch nicht mal, die Hände zu heben. So, ne? Ganz verschämt. Okay, wo kommt das denn her? Ah ja, als Kind musste ich immer nur funktionieren und meine Eltern, die haben mir gesagt, okay, du gehst mit in den Gottesdienst und du musst still sitzen und du darfst nichts zeigen, keine Regung. Ich musste nur da still sitzen, 2 Stunden. Und jetzt ist da aber eine Person, die ist total frei. Und die macht mich wütend. Weil die mir hält die den Spiegel vor und auch die Sehnsucht, dass ich eigentlich auch so eine freie Person sein möchte. Irgendwie, vielleicht nicht so rumhampeln wie die, aber frei sein möchte. So, und auf einmal regt mich das tierisch auf, weil ich mit meinem eigenen Schmerz in Berührung komme, dass ich nicht so bin und dass ich da auch irgendwie verprägt bin. Die Frage ist, ob ich mir das eingestehe. Und das dann auch Gott hinhalte und auch bearbeite und sage, Gott, komm, schenk mir Freiheit. Und die Person soll machen, was sie will. Ist mir ganz egal, Hauptsache ich werde frei. Und auf einmal hast du Gefühle wahrgenommen, die erstmal negativ waren, aber du gehst einen Weg deiner inneren Befreiung und Heilung, weil Gott das gebrauchen möchte. Achte auf deine Gefühle und auf die Urteile und dann komm zu dir zurück und bleib nicht bei den anderen, sondern frag dich, warum habe ich diese Gefühle? Warum kommt das hoch? Und wohin möchte Gott mich führen dadurch? Wenn ich versöhnt mit mir und meiner Beziehung zu Gott bin, dann lasse ich den anderen stehen und muss nicht über den anderen urteilen. Dann habe ich auch keine Berührungsängste mit anderen oder andersartigen Leuten. Okay. Herzenspredigten dauern immer länger. Wir kommen aber langsam zum Schluss. Wunsch nach Wachstum heißt die Predigt. Yeah, Wachstum. Aber das, was ich jetzt gesagt habe, hört sich ja irgendwie ungeistlich an. Oder? Ah, wo ist Gott dabei? Hat das nicht ganz viel mit mir selbst zu tun, wo ich mich auch vielleicht ein bisschen in den Mittelpunkt stelle? Solche Gedanken können ja auch hochkommen. Oder man kann denken, ja, es ist mir zu persönlich. Weil da geht es ja jetzt nicht nur darum, dass Gott jetzt irgendwie da ist und was macht, sondern es geht ja um mein Leben und um meine Gebrochenheit und um die wunden Punkte meines Lebens. Will ich überhaupt, dass Gott da Wachstum in mir anstößt? Oder sage ich, nein, das ist mir zu nah, das tut mir zu doll weh. Ich gehe lieber auf die Konferenz. Meine Beobachtung ist, dass auf diesem Feld, was ich gerade beschrieben habe, da liegen mehr die Probleme unseres Lebens und auch die Konflikte innerhalb der Gemeinde. Es sind nicht die geistlichen Dinge so. Wir haben alle die Bibel, okay, da gibt es unterschiedliche Meinungen manchmal, aber wo Sachen problematisch werden, das sind eigentlich eher diese emotionalen Geschichten, die Verletzungen, das, was unter der Oberfläche ist. Da müssen wir mehr hinschauen und das nicht alles irgendwie vergeistlichen. Und für diese Prozesse, da möchte Gott uns umwerben und ins Boot holen. Wir können nicht für diese Prozesse Gott die Verantwortung zuschieben und sagen, okay Gott, mach das und so, schenk mir das. Es ist gut, sich nach Gott auszustrecken, immer. Aber wir sind mit im Boot als Partner. Das heißt, diese Prozesse der Veränderung, das sind meine Lebensprozesse. Ich muss das wollen, ich muss da hinschauen. Ich muss sagen, ich brauche Veränderung, ich will mich verändern und ich will meine Hausaufgaben machen. Da reicht es nicht einfach nur, ich sag's mal mit sich beten zu lassen und jetzt zu erwarten, dass es vom Himmel fällt. An vielen Punkten ist es so. Gott möchte uns an diesen Punkten in die Schule nehmen. Und in der Schule, da gibt es dann einen, der ist Lehrer, ja, und der sagt dann, wie die Sachen so sind und der tippt die Sachen an. Und das ist Gott, ja, der Heilige Geist, so im Bild gesprochen und er offenbart uns die Dinge. Aber in der Schule, dann werden, jedenfalls war es früher so, werden Hausaufgaben gegeben. Die Kinder, die bekommen Hausaufgaben mit und dann sind sie zu Hause und müssen dann Aufgaben machen und das, was sie gehört haben, umsetzen. Mehrmals in der Woche, jeden Tag Übungen machen. Und so ist das hier auch. Ja? Das heißt, Gott, er stößt Sachen an, aber er möchte, dass wir in Übungsprozesse kommen, dass wir wachsen. Wir sind auch im Boot, wir sind mitgefragt an diesem Punkt. Ich möchte schließen mit 3 Fragen. Wünschst du dir Wachstum und Reife? Und da möchte ich jetzt kein Hallo, ja, und keine Hand, die jetzt hochgeht, ne? Sondern du sollst das für dich überlegen. Ja, will ich das denn? Will ich das wirklich? Und das ist die 2. Frage. Wirklich? Wirklich? Oder sage ich, nee, ich lese lieber noch mal ein Jahr durch die Bibel. Oder ich lese nochmal das Buch, was mir da so gut getan hat oder so. Aber will ich das wirklich, diese Prozesse gehen? Und die 3. Frage, was bist du bereit dafür zu tun? Welche Aktion kann kommen? vielleicht hinzuschauen erstmal, vielleicht sich damit auseinanderzusetzen, vielleicht auch gute Bücher zu lesen, vielleicht auch mal ein gutes Seminar zu besuchen, vielleicht aber auch einen Seelsorger mal zu Rate ziehen und das Leben öffnen. Vielleicht einen Berater, einen Therapeuten und Prozesse zu gehen, mit Gott, natürlich mit Gott, dass wir geistig reifen können und nicht da stehen bleiben. Ich habe nochmal die Punkte zusammengeschrieben. Da gibt es noch mehr Punkte, wollt euch nicht überfordern. Lasst uns ein, dass wir aufstehen. Und schau doch nochmal auf diese Punkte und frag dich, Mensch, was trifft da auf mich zu? Wo hänge ich fest? Wo bin ich angesprochen worden in der Predigt? Was hat mich berührt? Wo sind Widerstände in meinem Leben hochgekommen? Was will ich eigentlich gar nicht sehen? Wo hätte ich gerne die Predigt vorgespult? Und ich lade dich ein, dass du dir einen Punkt nimmst von dem, was geredet wurde, und dass du sagst, ja, das scheint was mit meinem Leben zu tun zu haben. Ich möchte diesen Punkt angehen. Ich möchte nicht länger darüber hinweggehen, möchte es nicht verdrängen, sondern ich möchte gerne wachsen und reifen. An diesem Punkt will ich starten. Und dann überleg, auch durch die Hilfe des Heiligen Geistes, ja, was kann ich denn tun, ganz praktisch, wenn ich jetzt nach Hause gehe? Montag kommt auch wieder. Was kann ich denn tun? Und wo brauche ich vielleicht Hilfe? Und triff dann die Entscheidung, dass du es machst, wenn du wachsen willst. Herr, ich danke dir. Ich danke dir, dass du das Leben kennst. Du hast uns gemacht. Wir sind deine Geschöpfe. Und ich danke dir, dass du uns hindurchführst und begleitest und dass du uns zur Reife führen möchtest. Und so bete ich, dass Dinge hochkommen und auch jetzt hochgekommen sind, die wir nehmen können und sollen. Ich bete, Herr, dass du uns starken Willen gibst, dass wir dranbleiben. Lass uns neue Wege gehen. Führe du uns in die Freiheit, die du uns verheißen hast. Nimm uns an die Hand und wir wollen gehen, die Schritte, die notwendig sind. Herr, so halten wir dir unser Leben hin und beten, dass du es gestaltest, dass wir es gestalten lassen und dass wir es mitgestalten mit dir.